Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und natürlich habe ich auch wieder einen wundervollen Gast. Bei mir an meiner Seite zu Besuch sozusagen ist die liebe Alexandra Richter. Alexandra ist, als genaue Bezeichnung ist es, glaube ich, hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Mhm. Und als inoffizielle Bezeichnung so für mich ist sie immer die Ernährungsexpertin, die vor allen Dingen auch bei LinkedIn immer darüber spricht, wie man sich einfach gesund ernähren kann. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Alex. Ich sage jetzt einfach mal Alex, wir kennen uns schon so ein bisschen. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf unser Gespräch und was wir alles über dich erfahren werden.
Ich freue mich auch riesig, dazu einzutuschen. In deinem Wohnzimmer.
Genau. Ich habe schon gesagt, die offizielle Bezeichnung bei dir ist hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Das hört sich ja jetzt sehr komplex an. Was genau verbirgt sich dahinter eigentlich?
Also es ist ein längerer Weg. Ich habe eine Grundausbildung als Assistentin in hauswirtschaftlichen Großbetrieben. Das ist eine 3-jährige schulische Ausbildung, die ich an der Schule gemacht habe in einem 2-teiligen System. 1 Jahr Grundausbildung und 2 Jahre aufbauende Ausbildung und das an 2 getrennten Schulen, bei denen nicht an jeder Schulart angeboten wird und dann auch nur in kleinen Mengen an Personen, die da jedes Jahr mit aufgenommen werden. Mhm. Das ist so einmal die eine Sache. Und dann habe ich noch eine Weiterbildung draufgesetzt, die in 2 Varianten angeboten wird. Einmal in 2 Jahren Vollzeit oder in 4 Jahren Teilzeit, so wie ich es gemacht habe. Mhm. Berufsbegleitend zu arbeiten in Vollzeit oder Teilzeit, je nachdem, wie man das gerne möchte.
Was umfasst das alles? Weil du hast ja schon gesagt, so in Großbetrieben und ich meine, Hauswirtschafterin oder so, das hört man noch mal ab und zu, da kann man sich was drunter vorstellen, aber wie das jetzt mit Großbetrieben zusammenhängt?
Ist die Hauswirtschaft an sich, also Kochen, Großwäscherei, Reinigung, Pflanzenpflege, ein Teil ist noch Altenpflege mit dabei und Veranstaltungsservice und diese ganzen BWL-technischen Dinge, die man noch machen muss und die Bestellung und alles, was halt um diese Hauswirtschaft noch drumherum ist, was gemacht werden muss, damit der hauswirtschaftliche Betrieb jeden Tag laufen kann in Altenheimen, Jugendherbergen und alle Betriebe, die man so kennt oder auch Kindergärten, haben teilweise auch hauswirtschaftliche Betriebsleiterin mit dabei.
Spannend, habe ich gar nicht gewusst, dass es da wirklich so eine gezielte Ausbildung gibt, damit gerade auch die ganze BWL drumherum mit da ist. Das sind ja so Sachen, da macht man sich ja von außen gar keine Gedanken drüber. Man sieht solche Betriebe und denkt, ja, läuft. Da ist jemand, der hat Ahnung vom Kochen oder von den Abläufen und alles andere läuft ja einfach so. Aber natürlich, da steckt ja eine ganze Menge dahinter, ne?
Ist auch eine ganze Menge Logistik, die man so nicht so sieht, wenn man so im täglichen Tun ist.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Dann ist das aber auch eine sehr umfassende Ausbildung.
Mhm. Es ist auch körperlich anstrengend, wenn man so überlegt, was da täglich an Wäsche zum Beispiel durchgeschleust wird. Wenn man da so um die 150 Schürzen am Tag waschen muss in Großwäschebehältern oder großen Waschmaschinen, die halt um die 50, 60 Kilo tragen können, die auch von einer Seite beschickt werden können im Schmutzwäschebereich und dann auf der anderen Seite wieder rausgenommen werden kann, damit das auch mit den Hygienestandards passt und allem und man das alles beachten muss und wie man sich da kleiden muss und groß, wie man dann sich auch in der Küche verhält und die ganzen Hygienemaßnahmen, das ist auch immer ein Rattenschwanz, den man eigentlich so gar nicht sieht.
Ja, gerade die Hygienemaßnahmen, ne? Ich denke mal, da gibt es dann auch wieder je nach Betrieb wieder ganz andere Anforderungen, wieder ganz andere Regularien, die da greifen. Also wirklich auf jeden Fall eine sehr umfassende und sicherlich auch herausfordernde Ausbildung, ne?
Und vor allem Corona hat bei uns halt auch extrem viel gemacht, wenn man da mit Schutzkleidung und allem rumrennen muss und das über 8 Stunden, dann weiß man auch, was man getan hat, dann ist man auch fertig, wenn man da rausgeht.
Das glaube ich. Warst du vor Corona schon fertig mit deiner Ausbildung oder lief das irgendwie noch?
Ich war 2018 fertig, war dann in Betrieben angestellt, bin aber dann 2019 komplett raus, weil ich gemerkt habe, das funktioniert gar nicht mehr und habe mich ja dann komplett umorientiert, 1,5 Jahre.
Und bist da so dann in die Ernährungsschiene, sage ich jetzt
mal. Und habe dann entschieden, ich muss da komplett raus, ich will in die Ernährung gehen, weil das ist so mein Hauptsteckenpferd.
Ja. Und ja, das machst du ja jetzt auch wirklich erfolgreich mit sehr viel Herzblut auch. Ich verfolge dich da ja schon lange auf LinkedIn. Wir sind da schon einige Zeit miteinander verbunden. Und ich finde das gerade schön, auf so einer Plattform auch wie LinkedIn, wo es ja meist um irgendwelche Business-Themen geht, um Marketing, um, weiß ich nicht, Kennzahl und um die nächste Social-Media-Herausforderung oder was auch immer. Und da dann auch aber einfach mal immer mal wieder dran erinnert zu werden, so sehe ich das für mich, achte mal ein bisschen auf deine Ernährung. Das kann auch gesünder gehen.
Ja, das war mir halt auch bewusst, dass ich auffalle, dass ich da mal was anderes mache und nicht immer mit den Kennzahlen um die Ecke komme, weil das geht mir irgendwann tierisch auf den Keks.
Ja. Du bist für mich dann wirklich immer so mein Reminder, ach Moment, Ernährung.
Ich kriege das ja nicht mit, weil ich sehe ja nicht, wann du meinen Kommentar mal irgendwie likest oder so. Das kriege ich ja nicht mit bei mir. Ich sehe halt nur, das wird halt so und so viel gelesen und der macht einen Kommentar oder irgendwas dahinter. Aber wer es halt generell liest, das sehe ich ja nicht, wenn da nichts passiert auf meinem Beitrag.
Ja, und oft ist es ja so, man scrollt ja immer mal so rüber. Muss ich leider sagen, ich bin dann da immer so ein bisschen like-faul.
Ich bin manchmal aber auch so, wenn ich keinen Bock drauf habe oder denke so, nee, den Beitrag kann ich mir jetzt nicht in meinem Feed erlauben, dann lasse ich da auch lieber mal die Finger weg.
Ja, das ist ja auch immer noch so eine Sache. Wenn man liked, wird das ja dann auch mit im Feed angezeigt, beziehungsweise andere sehen wieder, das wurde geliked. Ist immer so ein Hin und Her, ne? Wie ist denn deine Erfahrung damit? Also das war jetzt gerade so meine Einschätzung, dass ich sage, ich finde das immer schön, dass das immer wieder aufploppt, so als Erinnerung für mich auch oder als Mahnung für mich, so denk an deine Ernährung. Kriegst du das häufiger so zu hören? Ist es das, was auch anderen so auffällt oder sind die Meinungen da ganz anders?
Das ist eher ein leidiges Thema. Viele wollen, wenn man sie auf Ernährung anspricht oder sagt, man ist Ernährungscoach oder so, dann drehen sie sich weg und wollen davon nichts wissen. Also das kriege ich relativ viel gespiegelt. Mhm. Auch in meinem in meinem privaten Umfeld, das kriege ich da extrem mit. Mhm. Und dass sie halt auch eher so eher mal zurückhaltend sind und erstmal davon gar nichts wissen wollen, weil sie einfach da irgendwie so viel schlechte Erfahrungen auf Social Media gemacht haben von irgendwelchen Ernährungscoaches, die mit irgendwelchen komischen Anfragen daherkamen, wo es dann einfach so Probleme gab. Da sind auch schon teilweise echt Beiträge hochgepoppt hier in den letzten Wochen, wo sich Leute drüber ausgelassen haben, wie die Leute denn mit den Klienten umgehen, theoretisch.
Ja. Ich meine, okay, das kennen wir natürlich alle, gerade so, was in die direkten Nachrichten reinflattert, also ins Postfach reinflattert, dieses die Abnehmcoaches, die Ernährung XY, das ist ja von vegetarisch über vegan, über Keto, über Low Carb, über, weiß ich nicht, jeder sagt ja so, meine Ernährungsweise ist die perfekte und ich erzähle dir jetzt, wie das geht. klar, diese Nachrichten gibt's natürlich. Aber das ist ja so absolut gar nicht dein Weg. Du machst das ja wirklich sehr sympathisch und sehr wie soll ich das ausdrücken, sehr charmant auch. Also das ist nicht dieser erhobene Zeigefinger, so nach dem Motto, du musst aber drauf achten und das hat die und die Nährwerte, sondern du sagst ganz einfach, Mensch, das und das gibt's und das habe ich jetzt selbst wieder mehr in die Ernährung eingebunden oder da habe ich neulich was Nettes draus gemacht oder also es ist halt sehr, sehr praxisnah und absolut nicht mit erhobenem Zeigefinger und das finde ich immer sehr sympathisch dabei.
Das war mir aber auch wichtig. Ich wollte nie diesen erhobenen Zeigefinger, weil vor allem mit Kindern ist das kritisch. Da kannst du mit dem da nicht um die Ecke kommen.
Ja, und das ist ein großer Teil von deiner Arbeit, ne? Mit Kindern. Was genau machst du da?
Ernährungsbildung in Kitas und Schulen im Rahmen des EU-Schulobstprogramms. Also ich werde von der EU gefördert und darf im Rahmen von pädagogischen Begleitmaßnahmen Lehrer dabei unterstützen, dass die Kinder gesunde Ernährung vermittelt bekommen. In der Schule praktisch mit richtig kochen, in der Küche und schnibbeln und backen und alles, was dazugehört.
Ja, ja. Also gehst du dann in die Schulen rein, in die Kitas rein, kochst den Kids und
mit den Kindern in den Kitas mache ich speziell Sinnesbildung, also sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken zu bestimmten Lebensmitteln, dass die einfach wieder einen Bezug kriegen, weil die meisten Kinder haben keinen Bezug mehr zu richtigen Lebensmitteln. Das wurde auch schon evaluiert durch Studien im Rahmen dieser Forschungs- oder im Rahmen der Programme, die gemacht wurden, weil man wissen wollte, wie die denn funktionieren und ob das wirklich was bringt. Und man hat festgestellt, am Anfang können die Kinder 3, 4 Obst- und Gemüsesorten und am Ende war es ein ganzer Teller voll, den sie wiedererkannt haben. Und das sagt dann doch schon relativ viel aus.
Ja. Ja, ich denke mal, das Problem ist, wir kennen vieles einfach nur verarbeitet. Und gerade wenn ich mir das jetzt bei den Kids angucke, die kriegen diese komischen Quetschis oder wie die heißen, wo einfach das Obst zusammengematscht wird, auf Deutsch gesagt, sorry, wenn ich da vielleicht bei einigen anecke, aber ich finde das so seltsam. Und dann kommt das in so eine Plastikverpackung rein und wird dann nur noch rausgedrückt. Das heißt, das Kind weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist ja noch nicht mal richtig Essen oder so. Das ist ja alles nur noch in Breiform. Und was das jetzt für ein Obst ist, weiß das Kind nicht. Und da besteht ja dann auch wirklich überhaupt gar kein Bezug mehr zu dem Lebensmittel, ne?
Und vor allem sind die Kinder teilweise sowas von verzogen, was Geschmäcker angeht, weil die Konservierungsmittel und die ganzen Geschmacksverstärker, die verwendet werden in den Gerichten, die können nicht mehr mit Salz und Pfeffer, Zucker, sind die auch so dermaßen überreguliert, was das Zuckermenge angeht. Hm. Die wissen gar nicht mehr, was süß ist, was salzig ist, wie man richtig abschmeckt. Also man muss da echt aufpassen. Oder schmeckt gar nicht, weil sie sagen, es schmeckt einfach nicht, weil sie halt diese ganzen Geschmacksverstärker von den Essenssachen kennen.
Ja, ja. Ja, das ist, ich glaube, das hat sich wirklich in den letzten Jahren auch sehr gewandelt, alles nochmal. Also so von den Generationen her, also bei mir war es zum Beispiel noch so, da gab es noch nicht so viel, oder für meine Mutter war das überhaupt nicht eine Überlegung, ob da viel fertig Kindernahrung genommen wird oder so, da wurde halt gekocht. Und wenn man das noch nicht kauen konnte, dann wurde es halt durch den Mixer gejagt und dann war gut. Aber
deswegen bin ich halt auch aufgewachsen und meine Mutter hat auch im Rahmen der BSE-Krise hat sie damals auch umgestellt auf komplett vegetarisch und hat dann auch geguckt, wo kriegen wir unsere Lebensmittel in der Region her, wo können wir es regional beziehen, hat dann auch Bauernhöfe um uns und Wohnort rumgefunden, wo sie dann das Fleisch regional, biologisch oder Demeter beziehen konnte. Und das hat sich über die Jahre hinweg auch immer mehr aufgebaut, weil halt immer mehr Bio rauskam, um auch dann zu wissen, hey, da kann ich mit gutem Gewissen ein Stück Fleisch essen, weil ich weiß, wo es herkommt.
Ja, ja. Ja, gerade Fleisch ist da ja eine Sache. Also da muss ich sagen, meine Mutter war Fleischerei-Fachverkäuferin. Ich bin dann also wirklich da noch mit groß geworden und ich kenne das. Wenn ich sie von der Arbeit abgeholt habe, dann ging man halt von hinten in den Betrieb rein und da hingen dann auch noch die Tiere und also da war aber auch wirklich noch nicht diese ewig langen Lieferketten und wie das heute alles so ist. Ich hatte wirklich einen ganz anderen Bezug zum Essen. Ich meine, gut, ich bin heute auch Vegetarierin mit Richtung vegan, aber Ja, ganz einfach, weil ich mir auch denke, es ist heute selten geworden, dass Tiere noch vernünftig aufgezogen werden, dass Tiere vernünftig dann auch in den Schlachtbetrieb reinkommen und dann auch aufbereitet und verkauft werden.
Wie gesagt, ich habe dann auch während meiner Schulzeit ja auch ein paar Praktika machen müssen und habe halt auch die Lebensmittelproduktion einmal in der Konditorei gesehen und einmal auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb auf Biolandebene, die halt auch Milch direkt vermarktet haben mit ihrem Milchmobil. Und das ist halt was ganz anderes, wenn die Milch halt frisch in einem Tank direkt abgepumpt werden kann oder halt kurz hoch erhitzt wird und dann in Behälter gefüllt wird und dann direkt ausgeliefert wird oder halt in die Molkerei geht, um Joghurt rauszumachen oder Quark.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das sind wirklich ganz andere Sachen. Und ja, das ist es wahrscheinlich, was die Kids von heute auch alles gar nicht mehr so kennen und wissen, weil es halt bei den wenigsten einfach noch so praktiziert wird, dass man auch sagt, so, das ist jetzt ein Stück Obst, das ist ein Apfel, das ist eine Banane, das ist eine Möhre. Und das gibt's nicht nur in Breiform und alles zusammengemischt, sondern das kann man auch alles einzeln essen.
Ja, bei uns in Schleswig-Holstein gibt's auch die Regelung, dass die Kinder einmal bis zur 4. Klasse auf einem Bauernhof sein müssen.
Ah, okay. Das finde ich aber auch schön. Dass man dann auch wirklich mal sieht, so, das ist das Tier, wo das Fleisch herkommt, ne?
Oder halt, wo auch das Getreide herkommt oder wo auch immer.
Ja, ja. Super. Das ist ja dann diese eine Richtung, die du machst, Kitas, Schulen und auf der anderen Seite gehst du aber
Unternehmen und Privatpersonen. Genau, und Privatpersonen auch noch.
Mhm. Wie läuft das im Unternehmensbereich? Sind das wirklich Unternehmen, die sagen, hey, wir möchten unseren Mitarbeitern auch mal was Gutes tun, Gesundheit ist ein wichtiges Thema, mach da mal ein Seminar oder einen Kochkurs oder wie kann ich mir das vorstellen?
Einmal das, also im Präventionsbereich, im BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement und einmal auch die Gemeinschaftseinrichtung, die für Kitas, Schulen kochen, um den Mitarbeitern nochmal zu schulen, wie kann ich denn was frisch kochen, damit es den Kindern in der Schule mal ein bisschen eine Abwechslung gibt und dass sie auch erkennen, hey, wenn ich das und das drehe an der einen oder anderen Stelle, dass dann da auch noch eine,
ja, ja,
dass es besser schmeckt und dass es frischer ist und vielleicht eine Veränderung bringt.
Ja, ich wollte gerade sagen, gerade so diese Veränderung, weil das wissen wir ja alle, wenn wir ein bisschen darauf achten, was wir so zu uns nehmen und dass das vielleicht nicht alles hochverarbeitet ist, sondern auch mehr frische Lebensmittel. Wir fühlen uns ja ganz anders. Wir haben eine ganz andere Energie und es schmeckt anders. Es ist ja nahrhafter. Also es verändert sich ja wirklich sehr, sehr viel über diese Ernährung. Aber wir vergessen das dann auch gerne mal wieder, ne? Weil man muss es ja auch ganz ehrlich sagen, es macht ja dann auch wieder ein bisschen Mühe. Und das ist zum Beispiel bei mir auch immer der Knackpunkt. Ich liebe frisches Gemüse, ich liebe Salat, ich bereite es eigentlich auch gerne zu und denke mir dann aber immer, oh, das ist eine Menge Zeit, die da drauf geht, die habe ich eigentlich momentan gar nicht. Und deshalb driftet man da immer wieder von ab. Ist das ein Punkt, wo du sagst, höre ich öfter?
Ich glaube, ich höre es öfters. Ich kriege es auch bei mir selber mit. Wenn ich ziemlich im Stress bin, dann muss ich auch gucken, wie ich das Gemüse dann so zu mir herkriege, dass ich es immer griffbereit habe. Wo ich teilweise nicht rausgekommen bin, habe ich mir das Gemüse von einem Biohändler meines Vertrauens liefern lassen in einer Biokiste. Dann war das einmal die Woche bei mir und ich hatte es immer da und konnte dann sofort loslegen. Das ist auch immer der Knackpunkt. Wenn es im Kühlschrank ist und ich es da habe und ich direkt ab loslegen kann, ist es für viele auch deutlich einfacher, als wenn ich da erstmal lostingeln muss.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich hasse das Einkaufen. Das ist so gar nicht meins. Und ja, du hast recht, wenn man es dann erstmal da hat und sich vielleicht auch vorher schon Gedanken gemacht hat, so, ich will jetzt diese Woche dies, das und jenes kochen, dann ist es auch irgendwo einfacher, also auch wieder so diesen Plan vielleicht auch so ein bisschen zu haben. Und dann macht man ja auch einfach, ne? Weil man hat
manche
ja die
Sachen
kriege
ich halt auch vorgeplant von der Biokiste, weil es halt regional gerade verfügbar ist und halt auf der Kiste vorgeplant wurde. dann kriege ich halt auch manchmal Sachen mit, die ich wahrscheinlich mal nicht so mitkriege, wie zum Beispiel einen Palmkohl oder auch mal einen frischen Kurkuma, den sie drauf auf der Kiste liegen haben, wo ich dann auch noch nicht kannte. Also ich habe da auch schon wunderbar tolle Sachen erlebt, die ich vorher nie kannte. Also das erlebe ich manchmal auch.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt schon gesagt, Bio ist bei dir ja auch ein großes Thema. Du bist auch damit so aufgewachsen und hast aber eben auch erwähnt regional. Und ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, wir sind jetzt hier, wo wir gerade leben, sind wir erst vor kurzer Zeit hingezogen und wir haben jetzt hier keine Wochenmärkte oder so, was ich jetzt von Spanien noch kannte. Da war ich natürlich sehr verwöhnt. Da gibt es in jedem kleinen Dorf einen Wochenmarkt. Und ich habe dann hier erstmal gestanden und habe gedacht, und jetzt, wo kriegst du jetzt dein Gemüse und dein Obst her, ne? So wahnsinnig viele Hofläden gibt's hier auch nicht. Und dann fängt man echt an und sucht. Und ich bin dann ziemlich schnell auf diese Problematik auch gestoßen. Also entweder ich kaufe Bio ein oder ich kaufe regional ein. Weil das zusammen ist hier echt schwierig. Was würdest du da jetzt so sagen als Expertin? Dann lieber auf Bio zurückgreifen, dann lieber auf regional zurückgreifen, weil ich denke mir dann halt immer, also entscheide mich meistens dafür, kurze Lieferketten aus der Region, anstatt Bio mit langen Lieferketten, eventuell noch Lagerzeit, was da alles so dazukommt, bin mir da aber echt auch immer so ein bisschen unsicher.
Es gibt Sachen, wo ich sage, ja, regional ist super, aber es gibt dann auch manchmal Lebensmittel, wo ich sage, da würde ich dann lieber doch mal zwei Augen eher drauf gucken, wie zum Beispiel Paprika sind so ein Kritikpunkt, wo ich dann sage, eher mal auf eine Bio-Paprika gehen als auf eine konventionelle, weil die vom Spritzmittel her ziemlich belastet sind.
Okay. Gibt es da wirklich so zwischen den Gemüsen große Unterschiede, dass einige mehr belastet sind als andere?
Es gibt da Unterschiede. Man muss da ziemlich drauf aufpassen.
Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst.
Ja.
Ja, also ich weiß zum Beispiel vom Obst, also Bananen ist sowas, was sehr heftig gespritzt wird. Das weiß ich auch noch so, aber bei Gemüse hätte ich jetzt überhaupt gar nicht überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Äpfel werden ja auch begast, damit sie überhaupt irgendwie haltbar sind. Die werden ja auch teilweise in so Gaskammern gelagert, damit sie überhaupt lange da sind.
Ja.
Lagerfähig sind.
Ja, und das sind, glaube ich, auch, wenn man in den Supermarkt guckt, sind die wenigsten Äpfel auch wirklich noch aus Deutschland, sondern die werden dann schon aus anderen Ländern geholt oder so. Ich muss sagen, da freue ich mich hier schon. Wir haben hier eine Apfelallee bei uns im Dorf. Da sind also lauter Apfelbäume gepflanzt und im Herbst können wir dann dahin gehen mit unseren Täschchen und können alle Äpfel sammeln.
Ich hatte das Glück, meine Oma hatte früher eine Streuobstwiese, das heißt, wir hatten frische Äpfel von meiner Oma oder haben die dann regional zugekauft bei unserem Apfelhändler des Vertrauens, der uns dann auch mal erzählt hat, damit er wirklich qualitativ hochwertige Äpfel kriegt, muss er spritzen, sonst kriegt er nicht die Größe, die er braucht, um es im Handel verkaufen zu dürfen.
Das ist ja dann auch wieder noch diese Sache. Es muss ja dann für den Handel auch schon wieder, doof gesagt, benormt sein, weil es ansonsten der Verbraucher gar nicht mitnimmt, ne?
Außer es ist halt dieses krumme Gemüse, gibt es ja auch so Aktionen, wo es dann krummes Gemüse gibt oder mit Schrumpeln oder sonstiges.
Ja.
Oder die Etipetete-Box, die dann speziell auch diese Sachen aufkauft und sie in die Boxen packt und wieder verschickt in ganz Deutschland.
Ja. Ist das ein Trend, wo du sagst, höre ich jetzt öfter, dass die Leute auch auf sowas zurückgreifen oder ist das wirklich noch eher so eine Seltenheit?
Öfters. Es gibt auch diese speziellen Kochboxen, die dann bestellt werden und wo sich auch drüber beschwert wird, wie die Qualität ist. Und das höre ich echt häufig.
Okay.
Ich sehe es auch im Handel, dass der Handel immer mehr auf Fertigprodukte umstellt und das frische Gemüse wird links liegen gelassen. Also das merke ich ganz extrem.
Ja, das stimmt natürlich. Also wobei, ich muss sagen, ich habe es jetzt hier auch schon gemacht und hatte mal aus dem Supermarkt irgendwie diese Rettertüten mitgenommen. Die gibt es ja inzwischen dann auch öfter mal. Oder überhaupt Lebensmittelrettung. Wir haben hier auf dem Nachbardorf haben wir dann so eine Stelle, die fahren von Geschäft zu Geschäft und holen da abends die Sachen, die übrig geblieben sind. Und das wird dann halt als ja, Lebensmittelretter ausgegeben und so. Finde ich schon ganz toll, dass es halt diese Möglichkeiten gibt. Aber ich sehe es halt auch, dass es eigentlich noch viel, viel, viel zu wenig angenommen wird, ne?
Und dass das so Foren, wo sie es richtig annehmen, wo die dann richtig Lack auf diese Rettertüten machen. Ich habe es bei mir im Süden mitgekriegt, wo ich im Zug saß. Also da sind die teilweise richtig am Rennen nach diesen Tüten, weil sie da günstig an Sachen drankommen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Ecken, wo es halt relativ wenig angenommen wird.
Ja, ja. Jetzt stelle ich mir das aber auch herausfordernd vor. Du gehst also in Kitas, du gehst in Schulen, du gehst in Unternehmen, du hast mit Privatpersonen zu tun. Also erstmal immer wieder ganz andere Schwerpunkte, denke ich mal, die da gesetzt werden. Und zum anderen, was ich ja heutzutage sehr, sehr heftig finde, diese vielen Allergien, worauf man Acht geben muss, diese Unverträglichkeiten, die überall sind, ist es da überhaupt noch möglich, so in der Schule so ein gemeinsames Kochen zu machen, wenn im Endeffekt der eine glutenunverträglich, der nächste hat eine Pilzallergie, der dritte verträgt dieses nicht und der vierte mag jenes nicht?
Also das mit nicht mögen, das fällt bei uns schon mal gleich ganz raus, aber es gibt auch Möglichkeiten, mit den Allergien umzugehen. Also wenn jemand eine Glutenallergie hat zum Beispiel, haben wir das teilweise so gemacht, dass die Eltern die Nudeln vorgekocht haben und mitgebracht haben, dass das Kind trotzdem mitessen kann. Das hat auch ein spezielles Brett bekommen und alles und hat dann ihre Extraportion bekommen. Also das geht alles.
Ja.
Man kann alles umwandeln und das funktioniert schon. Man muss halt extrem aufpassen.
Ja, aber es macht dann sicherlich auch in der Vorbereitung ganz schön, ja, nicht Probleme, aber es ist eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen, ne?
Ich kenne mich damit aus, ich habe darüber meine Facharbeit für meine Abschlussprüfung geschrieben als hauswirtschaftliche Betriebsleitung. Ich kenne das, wie es im Großbetrieb umgesetzt werden muss oder darf und habe dadurch auch den Background und kann da relativ gut mithelfen und sagen, hey, da hingucken, das eher nicht, da müssen wir nochmal gucken. Ja. Wenn ich an Volkshochschulen bin, dann lege ich halt das eine oder andere Lebensmittel raus. Wenn es heißt, ich habe eine Knoblauchallergie oder ich habe eine Nussallergie, dann guck mal halt, wie man es trotzdem hinkriegen, dass der Teilnehmer trotzdem glücklich sein kann.
Ja, ja. Und dass es auch geschmacklich nachher in die Richtung geht, die man sich vorgestellt hat. Ne?
Oder lässt halt eine Sache weg. Also das hat mir auch schon.
Ja, ja. Ja, es ist wirklich eine super spannende Sache. Du hast vorhin schon gesagt, für dich ist es auch nicht immer so einfach, wenn die Sachen nicht so greifbar sind. Aber wie ist es für dich wirklich im Alltag? Beherzigst du all das, was du gelernt hast? Gibt es bei dir jeden Tag wirklich so das gesunde Essen? Oder gibt es auch bei dir mal Zeiten, wo du sagst, ach, weiß ich nicht, gerade stressig oder ich mache heute nicht kochen, jetzt gibt es halt doch mal irgendwie was Fertiges oder den Pizza-Bringdienst oder?
Also manchmal bin ich dann auch schon so frei und sage, hey, wenn meine Familie da ist, dann sagen die auch schon mal, wir gehen jetzt mal essen. Also das kommt bei uns auch vor. Aber aufgrund von zwei Allergien, die mich die letzten 2 Jahre sehr belastet haben, muss ich da auch extrem aufpassen, was ich esse und wo ich da hingehe, weil das auch nicht jeder Betrieb so wirklich abdecken kann. Aber ich gebe mir immer die größte Mühe, es trotzdem dann möglich zu machen irgendwie. Aber ansonsten kochen wir eigentlich selbst, weil wir dann immer noch am besten entscheiden können, was ich essen kann, ohne dass ich danach mit einem anaphylaktischen Schock konfrontiert werde.
Ja, das ist ja dann eher suboptimal, ne? Dann ist auch die Ernährung nicht mehr so gesund, wenn das nachfolgt.
Ja, deswegen gucke ich dann lieber selber drauf und auch wenn ich in Urlaub fahre, sind wir dann eher in der Ferienwohnung und kochen selber. Kann ich alles vor Planung mitnehmen und dann bin ich gewappnet für alle Eventualitäten und habe auch wirklich die Energie, die ich brauche, um wirklich auch einen Tag durchzustehen, wenn ich einen tollen Ausflug mache. Also das merke ich auch, dass bei mir die Energie dann runtergeht, wenn ich nicht richtig esse.
Ja. Und gibt es dann nicht irgendwann auch so die Momente, wo du sagst, boah, beruflich dreht sich alles um Ernährung und zu Hause mache ich das auch noch alles irgendwie.
Kenne ich. Und dann habe ich aber meistens immer irgendwie noch irgendwas im Kühlschrank, wo ich sage, ja, das liebe ich zu essen. Das ist relativ zackig gemacht, wie zum Beispiel mein Ofenschafskäse mit ein paar Lauchzwiebeln und ein paar Tomaten und dann in den Ofen rein mit Salz, Pfeffer drauf. Und innerhalb von einer halben Stunde ist das fertig und noch ein Brot dazu. Und dann bin ich glücklich. Ich brauche nicht viel.
Also können wir da alle ganz beruhigt sein, auch Menschen, die sich nur mit gesunder Ernährung auseinandersetzen, haben mal so Tage, wo sie sagen, oh, kein Bock.
Ja, kennt, glaube ich, jeder.
Gut, wunderbar. Dann fühle ich mich schon mal nicht mehr ganz so schlecht. jetzt würde mich ja natürlich interessieren, wie war so der Weg dahin? War bei dir Ernährung, gesunde Ernährung schon immer ein Thema? Du hast gesagt, also in der Familie wurde das schon sehr gut gelebt. Deine Mutter hat da drauf geachtet. War das für dich dann auch schnell klar, ich will in die Richtung gehen? Das ist was mich interessiert, was mir Spaß macht, oder?
Es ging bei mir damit los, dass meine Oma Diabetes hat. Dass sie damit konfrontiert war und dass bei mir relativ früh als kleines Kind Auffälligkeiten festgestellt wurden mit Energielevel und Insulin. Und es wurde nicht beim Arzt festgestellt, aber man hat so gemerkt, wenn ich gegessen habe, oh, da ist irgendwas, wir müssen da ein bisschen mehr drauf achten. Meine Mutter hat auch immer morgens beim Frühstück drauf geachtet, dass ich genügend esse morgens. Und dann haben wir halt auch immer mehr in der Ernährung gedreht, weil wir gemerkt haben, oh, da ist irgendwas. Und dann kamen die ersten Allergien gegen Orangensaft dazu, dann kamen die Äpfel dazu, dann hat der Weizen rumgesponnen, dann kam der Fisch dazu. Also ich habe da wirklich immer mehr entwickelt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, immer intensiver uns damit beschäftigt und geguckt, was ist das genau, was ist da genau los, warum ist das denn bei mir so schlimm? Und haben dann halt immer mehr an den Sachen kleinen Stellschrauben gedreht. Und dann wurde irgendwann klar, ich liebe Kochen, ich liebe das mit der Ernährung. Und dann kam durch Zufall die Botschaft zu mir, es gibt einen speziellen Ausbildungsgang, der halt alle Komponenten abdeckt. Und dadurch bin ich zu dem Bereich Assistentin in hauswirtschaftlichen Großbetrieben gekommen, durch einen Kontakt von meinem Vater, seinem Arbeitskollegen. Also der hat vermittelt und hat gesagt, hey, da gibt's die Ausbildung, mach die doch.
Ja, ich meine, wäre ja sonst vielleicht auch naheliegend gewesen, irgendwie im Kochbereich oder gibt ja da so wirklich verschiedene Richtungen. Aber ja, manchmal kommt es über drei Ecken dann und man merkt, hey, genau das ist es ja eigentlich, ne?
Ich hatte auch meine Kochausbildung angefangen, die ist aber gekündigt worden in den ersten paar Wochen. Schlussendlich war ich glücklich drüber, dass es passiert ist. Und in dem Beruf war ich jetzt deutlich fröhlicher und weil es halt abwechslungsreicher ist und mehr Spielraum hat.
Ja, ja. Ja, ich denke mal, man muss sich auch ab und zu einfach mal so ein bisschen ausprobieren und einfach in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern, weil wie will man es wissen, wenn man es nicht probiert, ne? Und gerade Koch kann ja dann auch wiederum sehr herausfordernd sein, so in der Küche. Geht es ja dann doch auch mal ein bisschen direkt dazu,
um es bisschen rauer.
Ja, um es mal nett auszudrücken, muss man auch immer mit klarkommen, ne? und lief das denn für dich wirklich alles so glatt durch? Also du hast gesagt, du hast ja dann die Ausbildung gemacht, du hast ja auch in Betrieben gearbeitet. Wie kam dann die Überlegung, ich mache mich damit selbstständig?
Die Selbstständigkeit war schon von klein auf immer so ein Thema, weil ich ein relativ großes Umfeld habe mit sehr vielen Selbstständigen. Mhm. Im familiären Bereich, auch im schulischen Bereich, wo Klassenkameraden, deren Eltern schon selbstständig waren, in den unterschiedlichsten Bereichen, meine Verwandtschaft relativ viele Selbstständige hatte. Also ich habe wirklich so 40 Selbstständige um mich herum gehabt als Kind. Also ich kenne es nicht anders. Ich kenne auch die ganzen Sachen, die Herausforderungen, die so mitgekriegt haben, positiv oder negativ. Das war auch die Herausforderung, die es dann später kam, für den Mut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mit den Stellen, mit den Bewerbungen hat es nicht geklappt. Ich habe 800 Bewerbungen in meinem Leben geschrieben. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keine Lust mehr, Bewerbungen zu schreiben, zu Gesprächen zu fahren und dann festzustellen, ja, wir reden über eine ganz andere Stelle, auf die ich mich beworben habe. War dahin und dann heißt, ich habe keine Zeit für das Gespräch oder lauter so Sachen, wo ich denke so, nee, brauche ich nicht. Also, ja. Die Zeit war mir zu schade, um irgendwie nochmal in irgendwelchen Betrieben zu sein, wo ich wusste, nach einem Jahr bin ich da eh wieder weg, weil der Vertrag ausläuft. Ich hatte nur befristete Verträge und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, es muss was anderes her. Und dann habe ich mich ercoachen lassen und habe nochmal geguckt, was sind eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, und habe das dann aufgegliedert alles und bin dann mit einem Gründungscoaching in die ganze Selbstständigkeit gestartet.
Und wusstest du da schon, dass es auch so die Möglichkeiten gibt mit diesem EU-Förderungsprogramm, mit den Schulen, mit den Kitas? War dir das vorher alles so bewusst?
Ich wusste das mit der EU, wusste ich. Das hatte ich vorher schon recherchiert. Mir war aber auch klar, mit den finanziellen Mitteln werde ich dieses ganze Unternehmen nicht auf stabile Beine stellen können. Und bei der Beratung kam dann raus, ich soll noch Unternehmen und Privatpersonen dazu nehmen, damit es von der Ebene ein Fundament her passt, damit ich nicht in Schieflagen komme.
Ja, ja. Ja, und da wird es ja dann auch wieder rund. Damit bist du ja dann bei LinkedIn auch wirklich komplett richtig und sprichst da ja die Unternehmen an, aber halt auch genauso gut die Privatpersonen, weil jeder, der da beruflich unterwegs ist, hat ja nun auch sein Privatleben und hat wahrscheinlich auch diese Herausforderungen mit wenig Zeit, keine Lust zum Einkaufen und was dann nicht alles so drumherum ist, ne?
Ja, das Leben ist halt manchmal auch ein Wahnsinn, der gewuppt werden darf.
Auf jeden Fall. Das kann ich mal schreiben. Ja, und gerade so also ich weiß nicht, zumindest meine LinkedIn-Bubble sind natürlich wahnsinnig viele Selbstständige, die dann natürlich auch nicht so 9-to-5 arbeiten, sondern eher mal so 10-12 Stunden Tage haben. Und für die ist das dann halt auch wirklich immer wieder eine Herausforderung, diese Zeit noch irgendwo abzuknapsen, ne? Weil man soll sich ja auch noch bewegen und man ist dann vielleicht noch Mutter oder Vater und man ist Tochter und man ist Schwester, Bruder, man hat ja so viele Rollen, die man erfüllen muss. Und das alles zusammenzubekommen, ist immer wieder eine Herausforderung, ne?
Das ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, bei mir, ich habe ja auch meine Herausforderungen tagtäglich und muss gucken, wie ich das hinkriege. Und mit wechselnden Zeiten von Kursen und der eine spät, der nächste früh. Also ich muss auch immer gucken, wie ich das hinkriege, damit auch immer mein Kühlschrank voll ist, wenn ich daheim bin.
Ja, also ich habe schon gesagt, so irgendwie, was ich auf jeden Fall in naher Zukunft mal delegieren werde, sind wahrscheinlich echt so Einkäufe oder so. Weil die Zeit kann man wirklich besser nutzen.
Ja. Ich krieg's teilweise auch frischer, wenn ich es mir liefern lasse. Also ich merke das.
Ja. Ich muss mich erstmal erkundigen, was es so hier in Deutschland alles für Möglichkeiten gibt. In Österreich haben wir es zum Beispiel wirklich gehabt, da hat man einen Supermarkt, der geliefert hat. Ein Online-Supermarkt und die hatten wirklich sehr gutes Obst und Gemüse, auch in Bio-Qualität. Und nebenbei hatten wir auch noch eine Bio-Kiste von einem Bekannten. In Spanien war das, wie gesagt, kein Problem, da gab es die Wochenmärkte, aber hier muss ich jetzt erstmal wieder gucken, was es hier alles so gibt und wie ich mir das vereinfachen kann.
Teilweise das Glück, ich kann mir auch mal den Fisch vom Kutter holen, wenn ich an der richtigen Stelle bin.
Ja, das hat dann natürlich Vorteile. Ja, ich habe schon hier geguckt, aber hier bei uns Landwirtschaft ist eher Zuckerrohr. Wir haben hier mit Nordzucker die Zuckerfabrik irgendwie gleich so 1 Kilometer Luftlinie. Also wir haben jetzt hier nicht so viel reguläre Landwirtschaft, sondern halt wirklich alles auf Zuckerrohr ausgelegt. Und das möchte ich dann auch nicht ständig verkochen. Obwohl ich habe gelernt, auch daraus kann man was machen, ne? Aber das sind dann eher so die älteren Gerichte, die wir wahrscheinlich heute alle gar nicht mehr so kennen. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit diesen Themen auch wirklich so bei LinkedIn einzusteigen und da auch wirklich zu sagen, ich zeige, was ist denn momentan zum Beispiel regional verfügbar? Wie verarbeite ich das? Was sind die Vorteile von den einzelnen Gemüse? Also du machst das ja wirklich auch sehr abwechslungsreich und ja, eigentlich so, wie man es gar nicht auf LinkedIn kennt. Wusstest du von Anfang an, ach, ich mache das mal ganz anders als alle anderen, oder war das für dich auch so eine Entwicklung, dass du es einfach mal ausprobierst? Was kommt an, was kommt nicht an?
Ich hatte am Anfang ein Brett vor dem Kopf. Ich hatte so ein riesen Themenspektrum, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich irgendwo an einem Zipfel mal angefangen und habe ganz viele Fragen gestellt an die Community. Und irgendwann hat sich dann letztes Jahr ein Bild ergeben. Und dann habe ich angefangen, die ganzen Sachen zusammenzupuzzeln, um meine Formate zu bauen. Und seitdem spiele ich diese Formate durch. Seitdem habe ich mitgekriegt, dass mein Immunsystem läuft zu gewissen Zeiten extrem gut. Weil die Leute einfach extrem Schwierigkeiten haben im Immunsystem. Und ich zeige es halt auf einem natürlichen Weg, ohne Nahrungsergänzungsmittel, weil das wird ja auch gerade gehypt ohne Ende. Das kriege ich ja auch extrem mit. Ich werde ja teilweise auch angefragt, darüber von Vertriebspersonen, die mir das anquatschen wollen, weil sie sagen, ich soll das doch vertreiben. Ich sage so, nee, habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht. Ich will es halt auf einem natürlichen Weg zeigen, weil ich es halt auch natürlich genannt habe, durch meine Familie, durch meine Mutter, die da halt auch drauf geachtet hat, dass wir das nicht benutzen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich halt so ein großes Thema, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Ich meine, klar, wir haben auch teilweise supplementiert, wo wir ausschließlich vegan gelebt haben. Das ist ganz klar, da spielt dann B12 und sowas eine Rolle. Jetzt, wo wir uns vegetarisch ernähren, wir gehen regelmäßig zur Blutuntersuchung, es ist alles in Ordnung. Das heißt, wir supplementieren auch überhaupt nicht mehr. Ich habe aber auch festgestellt, dass gerade einige im erweiterten Bekanntenkreis, die sehr viel supplementieren, dennoch sehr viel Probleme auch mit dem Immunsystem haben. Also da ist dann öfter mal, dass sie krank sind, dass sie erkältet sind. Was ich jetzt schon irgendwie seit Jahren nicht mehr hatte, wo ich mir denke, vielleicht sollte man wirklich darauf achten, die Dinge eher frisch zu essen und sich mal ein bisschen mehr draußen aufzuhalten auch und Bewegung, frische Luft, so diese ganzen althergebrachten Sachen, dass die dann vielleicht doch gar nicht mal so verkehrt sind, ne?
Ja, manchmal ist weniger mehr oder es auch nur sporadisch einzusetzen, wenn man wirklich weiß, es ist Erkältungszeit, beug's vor mit gewissen Sachen. Also ich kenne es von meiner Kindheit her, ich bin in Marktstadt aufgewachsen und bei uns war die Natursaftfirma Schöneberger direkt vor der Haustür. Die produzieren halt verschiedene Pflanzensäfte, die sie dann in Flaschen abfüllen. Und mit denen bin ich groß geworden und habe halt mitgekriegt, was das so mit dem Körper macht, wenn man die zu gewissen Zeiten mitnimmt in die Ernährung. Und das dann aber auch nur über wenige Wochen, weil es dann sonst Probleme gibt, wenn man es zu lange nutzt.
Ja, ja. Und ich denke mal, so ist es ja in vielen Bereichen. Also auch wenn irgendwo Mängel bestehen, was man über Bluttests mitkriegt, vieles kann man ja auch wirklich dann allein über die Ernährung regulieren. Gerade wir Frauen, wir haben ja häufig mit Eisenmangel zu tun. Wenn man sich dann einmal mit beschäftigt und schaut, okay, was sind so die Nahrungsmittel, die mir da gut tun, die den Pegel wieder auf den richtigen Stand bringen, ist halt auch ganz viel möglich, ohne dann auch wieder zu irgendwelchen Mitteln zu greifen. Ne?
Ja. Oder manchmal sind es auch nur Wechselwirkungen von anderen Sachen, wo man dann drauf gucken muss. Also ich habe es letztes Jahr gemerkt, da hatte ich ein Problem mit meiner Schilddrüse, dass die mal kurz ausgeschlagen hat. Aber nach dem zweiten Bluttest war es dann wieder in Ordnung. Und dann wusste ich, okay, alles gut, ich kann wieder normal weiterlaufen.
Ja, ja. Ja, es ist schon spannend, was die Ernährung mit uns so macht. Und das, ja, es sind ja viele Sachen, die wir einfach selbstverständlich so hinnehmen und gar nicht hinterfragen. Und wo es aber wirklich Sinn macht, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was esse ich da eigentlich, womit treibe ich meinen Motor an und ist das wirklich das Richtige, weil bei unseren Autos schauen wir auch drauf, dass da Qualität reinkommt, damit der Motor richtig läuft und nicht ständig in der Werkstatt ist, sollten wir vielleicht bei uns auch mal mehr drauf achten. Ne?
Das ist ein großer Faktor.
Ja, diese Prioritäten setzen. Ja, ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, was du tust und vor allem, wie du es tust. Also, wer sich gern mehr mit gesunder Ernährung auseinandersetzen möchte, Alexandra Richter auf LinkedIn suchen, aber wir verlinken eh in den Shownotes auch noch die Website und alles, was dazugehört, damit man die auch wirklich leicht finden kann. Und wie gesagt, also schon allein LinkedIn, diese Erinnerung zwischendurch, denk mal wieder an gesundes Essen. das lohnt sich auf jeden Fall und deshalb bitte einfach mit der Alex vernetzen. Gibt es so zum Ende noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich den Leuten einfach gern nochmal mitgeben, so ein grundsätzlicher Tipp vielleicht oder irgendwas, was dir wichtig ist?
Lasst euch nicht verrückt machen von der Industrie. Fangt bei euch an, bleibt bei euch und wenn ihr unsicher seid, nehmt den Hörer in die Hand und ruft bei mir an. Ich kann euch daraus helfen.
Das ist doch mal ein sehr nettes Angebot und vor allen Dingen auch wirklich eine vernünftige Herangehensweise, das wirklich erstmal alles ein bisschen locker zu sehen und sich nicht auf jeden Ernährungstrend und auf jede Weisheit oder jede Studie, die da hochpoppt, drauf zu stürzen, sondern ja, die Ruhe zu bewahren. Lieber Alex, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast mit uns über das Thema zu sprechen. Aber bevor ich dich sozusagen entlasse, gibt es immer noch eine schnelle Frage-Antwort-Runde hier. 3 kurze Fragen. Bist du bereit dafür? Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Ich glaube, das Selbstvertrauen, dass ich meinen Weg finden werde.
Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie tust du das?
Ich träume. Und meistens werden die Träume auch erfüllt.
Superschön. Und die 3. Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
Ich starte mit einem Tee am Morgen im Bett.
Das ist auch schön. So ruhig in den Tag hinein, ne? Ich mag das auch gern. Also mein Mann steht immer eine ganze Ecke früher auf als ich und ich liege dann noch im Bett und gehe schon mal so in Gedanken den Tag durch, was kommt alles auf mich zu, wo freue ich mich drauf und ich finde das sehr schön, den Tag ruhig zu beginnen.
Ich habe es leider aufgrund eines Unfalls letzten Jahres festgestellt, wenn ich den Tee morgens nicht trinke, ist mein Kreislauf so dermaßen niedrig, dass ich den ganzen Tag Probleme bekomme. Und ja. Seitdem ist die Routine bei mir im Haus. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Ja, das ist doch schön, wenn man das dann wirklich auch so herausfindet und sich aber trotz allem auch die Zeit dafür nimmt. Ne?
Weil die Wissen Zeit ist es tun, mir wert.
Ja, Wissen und Tun sind ja immer noch 2 verschiedene Dinge. Ja, wunderbar, lieber Alex. Wie gesagt, es freut mich sehr, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Kontaktdaten pack mal in die Shownotes und ja, dann bleibt mir nichts als Danke zu sagen.
Dankeschön, schönen Tag noch.
Dir auch. Tschüss.